Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Lasst ihn frei. Das fordert US-Präsident Joe Biden und es geht um den amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich, der letzte Woche in Russland festgenommen wurde.
Ich glaube, es ist hauptsächlich ein Signal an die USA und an den Westen, dass Russland bereit ist zu einer neuen Art von Konfrontation.
So schätzt Anton Trojanowski diese Festnahme ein. Er leitet das Moskau-Büro der New York Times und er kennt Evan Gershkovich ziemlich gut. Was diese neue Eskalationsstufe für die Arbeit von internationalen Journalistinnen und Journalisten in Russland bedeutet, das ist eins unserer Themen heute. Und weil Montag ist, müssen wir über eine Idee sprechen, die auf TikTok gerade die Runde macht. Es geht um den Bare Minimum Monday. Und die Grundidee ist, den Montag einfach so ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Wie realistisch das ist und wie das gehen soll, schauen wir uns an. Am 3. April, ich bin Rahel Klein und ich hoffe, ihr hattet einen halbwegs entspannten Montag.
Deutschlandfunk Nova.
Seit dem Kalten Krieg hat es das nicht mehr gegeben. Letzte Woche ist ein US-amerikanischer Journalist in Russland verhaftet worden. Es geht um Evan Gershkovich, der fürs Wall Street Journal berichtet. Der Vorwurf gegen ihn lautet Spionage für die USA und das unter dem Deckmantel des Journalismus.
These espionage charges are ridiculous. The targeting of American citizens by Russian government is unacceptable. We also condemn the Russian government's continued targeting and repression of journalists.
Das sagt die Pressesprecherin des Weißen Hauses zu den Vorwürfen. Gershkovich drohen jetzt bis zu 20 Jahre Haft in Russland. Was diese Festnahme für ausländische Medien bedeutet, die über Russland berichten und wie sich die Festnahme auf das russisch-amerikanische Verhältnis auswirkt, darüber habe ich mit Anton Trojanowski gesprochen. Er leitet das Moskau-Büro der New York Times, inzwischen von Berlin aus. Anton, wie sehr hat dich die Festnahme von Evan schockiert? Du kennst ihn ja persönlich.
Genau, er ist ein guter Freund von mir und insofern ist das natürlich ein extrem persönlicher Fall für mich und für viele, viele Kollegen, die in den letzten Jahren in Moskau gearbeitet haben und die Evan so gut kennen als sehr, sehr guter Journalist und ein wunderbarer Mensch, der Russland wirklich geliebt hat, der sich interessiert hat für das Land und für die Menschen dort.
Was bedeutet diese Festnahme jetzt eben auch für ausländische Journalistinnen, die auch noch in Moskau sind? Ne? Also unsere KollegInnen zum Beispiel von ARD und ZDF sind auch noch vor Ort.
Also es gibt immer ein Risiko, wenn man Auslandskorrespondent ist und insbesondere in Russland. Nach dem Krieg sind viele Journalisten, auch ich und meine Kollegen in der New York Times, abgereist aus Russland. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass auch wegen der neuen Gesetzeslage, dass das einfach zu riskant war. Dann so im Sommer letzten Jahres sind mehr und mehr auch amerikanische Journalisten zurückgekommen nach Russland. Auch der Evan und auch eine Kollegin von mir. Aber jetzt muss man die Risiken natürlich nochmal abwägen, weil, wie Sie schon sagten, so ein Fall, dass jemand, der ganz offiziell akkreditiert in Russland als Journalist arbeitet und dann wegen dieser offensichtlich total ausgedachten Spionagevorwürfe im Gefängnis sitzt, in so einer Situation muss man sich das alles nochmal überlegen.
Was glaubst du, welches Signal will Russland mit dieser Festnahme aussenden?
Ich glaube, es ist hauptsächlich ein Signal an die USA und an den Westen, dass Russland bereit ist zu einer neuen Art von Konfrontation, dass es bereit ist zu eskalieren, gerade jetzt im Kontext des Ukraine-Kriegs und Waffenlieferungen und so weiter. Es ist auch ein Signal an uns in der globalen Presse und an die Kollegen, die immer noch in Russland arbeiten, dass überhaupt keiner in Sicherheit ist. Und natürlich, letztens, ist es auch ein Signal an die russische Bevölkerung nochmal. Den Leuten in Russland zu sagen, schaut, es gibt überall Agenten, es gibt überall Spione, vertraut keinem Ausländer und keinem Journalisten.
Was glaubst du, wie könnte man ihm am besten helfen? Was bräuchte es, damit er freikommt?
Wie gesagt, das ist wirklich etwas, das jedem in Russland hätte passieren können. Deswegen glaube ich, dass wirklich das Wichtigste jetzt ist, dass wir über Evan sprechen. Also, dass die Menschen wissen, dass er ein total ehrlicher, sehr, sehr guter Journalist ist, der wirklich nur seine Arbeit gemacht hat. Eine Arbeit, die unglaublich wichtig ist, gerade in diesen angespannten Zeiten. Das ist das Erste, und auch über die Wichtigkeit der Pressefreiheit international zu sprechen, weil ich glaube, nur dadurch, dass wir auch andere Länder verstehen und wissen, was dort wirklich passiert, also das brauchen wir ja für die Demokratie und ich glaube auch für den Frieden, wenn ich das so ein bisschen dramatisch sagen darf.
Evan Gershkovich vom Wall Street Journal ist letzte Woche in Russland festgenommen worden. Was seine Festnahme für die russisch-amerikanischen Beziehungen und die Arbeit ausländischer Medien in Russland bedeutet, darüber habe ich mit Anton Trojanowski gesprochen. Er leitet von Berlin aus das New York Times Büro Moskau. Anton, ich danke dir sehr für deine Einschätzung.
Danke dir, Rahel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute früh kam die Meldung, dass Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck überraschend in die Ukraine gereist ist. Seit dem großflächigen russischen Angriffskrieg auf das Land machen westliche PolitikerInnen das ja in der Regel aus Sicherheitsgründen ohne vorherige Ankündigung. Habeck hat bei seiner Ankunft heute Morgen gesagt, diese Reise sei ein Zeichen dafür, dass man an den Sieg der Ukraine glaube und auch an den Wiederaufbau des Landes. Mitgereist ist auch eine deutsche Wirtschaftsdelegation. Und eins der Themen heute war die Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine. Die gibt es schon seit einigen Jahren und die soll helfen, die Wende hin zu klimafreundlicheren Formen der Energieerzeugung voranzutreiben.
Der Wunsch und die strategischen Pläne, und das sind ja Sicherheitspläne der Ukrainer, sind tatsächlich, das Energiesystem breiter und dezentraler aufzustellen. Und das ist dann ja auch eine Einladung zur Dekarbonisierung. Insofern passen da zwei Sachen ganz gut zusammen, das Sicherheitsbedürfnis und ein zukunftsfähiges Energiesystem.
Ja, und bei der Reise ging es auch darum, die Lage vor Ort zu sehen und auch die Zerstörung durch diesen russischen Angriffskrieg. Robert Habeck war dafür auch in einem Dorf unterwegs, Jahinde. Da war er zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und in diesem Dorf, in einer ehemaligen Schule, waren über 350 Menschen von russischen Truppen eingesperrt worden.
Kinder mussten dort leiden, sind krank geworden, Menschen sind gestorben, 11 an der Zahl, konnten nicht rausgebracht werden. Lange haben die mit den Toten da gelebt. Als sie rausgebracht haben, haben das die russischen Truppen genutzt, um die Beerdigung, wenn man es denn so nennen darf, ebenfalls zu beschießen.
Ja, und diese Eindrücke von vor Ort, die sind für Robert Habeck auch ein Grund mehr, warum dieser furchtbare Krieg möglichst schnell enden müsse.
Wenn ich das sage, dann heißt das irgendwann nicht irgendwie. Irgendwann heißt möglichst schnell, aber irgendwie kann nur bedeuten, dass die Ukraine diesen Krieg so abschließt, dass sie die Bedingungen für den Friedensschluss bestimmen kann, maßgeblich bestimmen kann.
Ja, das hat Vizekanzler Robert Habeck heute gesagt. Er war heute überraschend in die Ukraine gereist, zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man sich so Milchkühe in vielen Kinderbüchern anschaut, ne, dann sieht man ja sehr oft Kühe, die friedlich auf einer grünen Alm grasen, die sich frei bewegen können, viel Platz haben. Das hat mit der Realität aber sehr oft leider nicht viel zu tun. In Deutschland hat nur jede dritte Kuh Zugang zu einer Weide. Greenpeace sieht deswegen massive Mängel bei der Haltung von Milchvieh, nicht nur deswegen, auch noch wegen anderen Gründen, und hat deswegen ein neues Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Und darüber sprechen wir jetzt. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich heute damit beschäftigt. Mintu, was sind denn die zentralen Punkte von diesem Gutachten?
Ja, vor allem gibt es Kritik an der Haltung von Milchkühen und zwar an einer besonderen Haltungsform, an der sogenannten Anbindehaltung. Die Rinder werden dabei in den Ställen an ihren Plätzen oder eben in recht engen Boxen mit zum Beispiel einer Kette am Hals fixiert und können dann eigentlich nur stehen oder sich hinlegen und fressen. Aber sie können sich nicht umdrehen, sie können nicht mal ein paar Schritte vor- oder zurückgehen. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben etwa 10% der Rinder in Deutschland in Anbindehaltung, erklärt Martin Hofstetter, er ist gelernter Landwirt und Agrarexperte von Greenpeace.
Kühe sind aber eigentlich von Haus aus Lauftiere, Weidetiere, die in der Steppe 10, 15 Kilometer oder auch bei uns auf der Weide mehrere Kilometer zurücklegen. Das heißt, sie sind in ihren Möglichkeiten extrem stark eingeschränkt, ihrem natürlichen Lebensmotivation nachzugehen. Also die können wirklich nur aufstehen und hinlegen. Und diese Stallform gibt es vor allen Dingen in Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg. Da sind oft alte Ställe in Ortslage, die dann auch nicht mehr umgebaut werden konnten und die es bis heute gibt.
Also Tierrechtler, die prangen das immer als schlimme Tierquälerei an. Dazu muss man aber auch wissen, dass es bei der Anbindehaltung auch viele Unterschiede gibt. Also es gibt zum Beispiel Höfe, da stehen die Rinder tatsächlich das ganze Jahr in dieser Anbindehaltung. Aber in anderen Höfen können Rinder zum Beispiel stundenweise jeden Tag raus oder nur in den Sommermonaten zum Beispiel auf die Alm. Das heißt aber auch, teilweise stehen sie trotzdem dann bis zu 8 Monaten angekettet eben in dieser Anbindehaltung.
Und macht es da eigentlich einen Unterschied, ob ich Bio kaufe?
Ja, weil bei Bio gibt es da deutlich strengere Vorgaben für mich. Wie bei allen anerkannten Bioverbänden ist die Anbindehaltung tatsächlich verboten und Auslauf ist vorgeschrieben. Also das ist deutlich besser geregelt. Aber es gibt auch zum Beispiel einige Discounter, die zum Beispiel explizit angeben, keine Milch mit Tieren in Anbindehaltung zu verkaufen.
Wie sieht das denn da momentan gesetzlich aus?
Das ist im Moment so eine Art Graubereich. Also eigentlich gibt es ja das Tierschutzgesetz. Und in diesem Tierschutzgesetz heißt es, dass Tiere nicht unnötig leiden dürfen und ihnen keine unnötigen Schmerzen zugefügt werden darf. Und da sagen jetzt eben einige RechtsexpertInnen, die an diesem Greenpeace-Gutachten mitgearbeitet haben, die Anbindehaltung, die verstößt auf jeden Fall gegen dieses Tierschutzgesetz und die dauerhafte Anbindehaltung könnte sogar strafbar sein. So hat es auch das Verwaltungsgericht in Münster übrigens gesehen. Das hat einem Landwirt untersagt, seine Rinder ganzjährig anzubinden. Aber gleichzeitig ist diese Anbindehaltung auch nicht explizit gesetzlich verboten, weil es eben keine konkreten Vorgaben zur artgerechten Unterbringung von Rindern seitens des Gesetzgebers gibt. Also da gibt es einfach keine Gesetze. Und deswegen wird auch nur in Einzelfällen etwas dagegen unternommen, erklärt Martin Hofstetter.
Tatsächlich ist aber die Umsetzung solch eines Rechtes umso besser, umso mehr es klare Vorgaben gibt für die Kontrollorgane vor Ort. Das machen die Bundesländer bzw. die Veterinäre in den Kreisen. Und wenn die keine klare Vorgabe haben, diese Form von Tierhaltung ist rechtswidrig, dann werden die nicht aktiv. Das heißt, wir haben eigentlich durchweg in Deutschland eine Situation, dass im Grunde alle Beteiligten wissen, dass diese Tierhaltungsform nicht geeignet ist und den Tieren unnötig Schmerzen zufügt und leiden, dass aber nichts dagegen unternommen wird.
Also da fordert Greenpeace vor allem das Bundeslandwirtschaftsministerium auf, da gesetzlich nachzubessern. Das hat sich die Regierung eigentlich auch vorgenommen laut Koalitionsvertrag. Aber da steht eigentlich nur, dass sie die Anbindehaltung spätestens in 10 Jahren beenden wollen. Und da sagen eben TierschützerInnen, das sei viel zu spät und sie fordern deswegen ein generelles Verbot der Anbindehaltung.
Und was sagen die Bauern, Bäuerinnen, die ihre Rinder in dieser Anbindehaltung halten?
Ja, da laufen vor allem viele Milchbauern mit eben kleineren Höfen Sturm dagegen. Da gibt es eben auch einige, die Anbindehaltung zum Beispiel mit Weidehaltung oder mit einem Laufhof kombinieren. Und gleichzeitig kostet der Umbau von einem Stall eben viel Geld. Und da sagen viele kleinere Betriebe, die den Hof zum Beispiel nur in Teilzeit betreiben, ey, das kann ich mir einfach nicht leisten. Oder unsere Tiere können ja zumindest zeitweise aus dieser Anbindehaltung raus, also ein komplettes Verbot sei ungerechtfertigt. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Gabriele Kanneber, die macht es deswegen so, sie ist zwar eigentlich Gegnerin der Anbindehaltung, aber sie ist auch gegen ein grundsätzliches Verbot und will die Bäuerinnen und Bauern eben vor allem mit Fördermitteln und anderen Alternativen locken.
Wie geht's eigentlich den Milchkühen hier in Deutschland? Vielen nicht so gut, muss man sagen. Greenpeace hat jetzt ein Rechtsgutachten dazu in Auftrag gegeben und sagt, wir brauchen in Deutschland dringend Mindestanforderungen und mehr gesetzliche Regelungen bei der Haltung von Milchkühen. Mintu Tran aus unserem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Ganze für uns heute angeschaut. Danke dir, Mintu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Montag. Und ja, Montag löst bei vielen wahrscheinlich schon so eine Art Beklemmung aus. Man muss wieder zur Arbeit, in die Uni oder in die Schule, hat die ganze Woche noch vor sich. Und vielleicht hat man auch einfach keinen Bock, ne? Und ist gedanklich noch im Wochenende. Damit es an solchen Tagen einfacher für uns ist, gibt's einen neuen Trend, den Bare Minimum Monday. Was das ist und ob das wirklich was bringen kann, das erklärt uns jetzt Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann.
Uff, schon wieder Montag. Wieder geht der Wecker viel zu früh. Und schon wieder wenig Lust, jetzt aufzustehen und 8 Stunden zu arbeiten. Und da kommt der Bare Minimum Monday ins Spiel, also der nur das Nötigste Montag. Den hat sich Marissa Jomeyes auf TikTok ausgedacht.
I came up with this thing for myself called Bare Minimum Monday that I've been doing for the past several weeks and oh my god.
Das Konzept ist ziemlich easy. Montags werden wirklich nur die wichtigsten Aufgaben erledigt. Alles, was man so im Kopf hat, was man irgendwie irgendwann mal erledigen müsste, ist gestrichen. Das sind dann Aufgaben für die anderen Tage in der Woche. Das soll dazu führen, dass wir lockerer und entspannter in die Woche starten und uns nicht schon am Sonntag vor der Arbeitswoche stressen lassen. Aber bringt das echt was? Ich frage nach bei Tim Hagemann, Arbeitspsychologe der Fachhochschule der Diakonie.
Für manche ist es tatsächlich halt doch eine Umstellung, die wieder früh aufstehen müssen, ganz anderer Rhythmus, ja, vielleicht auch eine lange Arbeitswoche. Und die es tatsächlich dann schon sonntagsabends stresst. Und wenn das der Fall ist, ist es natürlich wunderbar, wenn die Möglichkeit bestünde, dass man vielleicht montags etwas später, eine Stunde später anfängt, vielleicht tatsächlich auch dann Aufgaben erstmal wahrnehmen kann, die einem noch nicht so hohe Konzentration und vielleicht auch Anstrengung abfordern.
Also es kann auch helfen, sich gerade auf den Montagmorgen angenehme, nicht so anstrengende Aufgaben zu legen. Aber um so ein Bare Minimum Monday durchzuziehen, reicht es nicht, einfach nur weniger zu machen. Denn dann bleibt viel Arbeit für die restlichen Tage der Woche liegen und das könnte uns ja wieder stressen. Wäre also kontraproduktiv und wir wollen ja produktiv sein, damit wir möglichst schnell durch sind.
Das setzt aber voraus, wenn ich jetzt den Montag tatsächlich etwas verkürze, mir weniger Zeiten reinsetze, dass ich die anderen Tage auch besser organisiere. Und da, glaube ich, müssen wir sehr viel an uns arbeiten, dass wir es schaffen, produktiv konzentriert zu arbeiten. Und sich kürzere Arbeitszeiten zu setzen, führt aber oft dazu, dass wir dann konzentrierter arbeiten.
Also für einen erfolgreichen Bare Minimum Monday müssen wir gut planen, produktiv sein und uns weniger ablenken lassen.
Es zeigen Untersuchungen, dass wir bis zu 60 Mal am Tag unser E-Mail-Programm aufrufen. Das ist alle 10 Minuten im Durchschnitt jetzt eine Unterbrechung. Wenn man etwas schreibt, konzentriert etwas tut, etwas konzipiert, brauche ich 3 bis 5 Minuten, wenn ich mich länger als 6, 7 Sekunden unterbreche, um wieder in die Tätigkeit reinzufinden. Kann man jetzt durchrechnen, aber die Arbeitszeit schmilzt auf weniger die Hälfte dahin. Ich habe dann 8 Stunden da gesessen, 2 bis 3 Stunden produktiv gearbeitet, habe das Gefühl, die ganze Zeit gestrampelt zu haben. Ich fühle mich erschöpft, aber bin diffus unzufrieden, weil ich eigentlich nichts geschafft habe.
Und das kann dann zu Burnout führen. Und der Bare Minimum Monday soll ja Burnout vorbeugen. Also einfach aufschieben geht nicht. Denn was bringt ein halber freier Montag, wenn wir dann dafür freitags Überstunden machen müssen? Aber natürlich ist so eine genaue Planung der Arbeit gar nicht für alle umsetzbar. Die Erfinderin vom Bare Minimum Monday ist selbstständig und arbeitet im Homeoffice. Da kann sie sich die Aufgaben so einteilen, dass sie sich so einen Tag erlauben kann. Wenn du jetzt aber an der Kasse im Supermarkt arbeitest oder als Pflegerin im Altenheim, dann wird es schon schwieriger mit dem nur das Nötigste tun.
Im Bereich Industrie, Fertigung, Verkauf, Pflege, Lehramt oder sonst wo ist das sehr schwer umzusetzen. Da haben Sie sehr viel mehr Möglichkeiten. Auch hier gibt es Möglichkeiten, über Arbeitszeitmodelle mehr Flexibilität reinzubringen, aber nicht in der Form natürlich, die wir jetzt haben. Und so, ich sage jetzt mal so einen erstmal etwas lauen Montag damit zu beginnen, das können Sie im Bereich der Intensivpflege sicherlich nicht. Ja, da sind Sie einfach anders getaktet.
Dabei sind das laut einer Studie der AOK aus dem Jahr 2022 die Jobs, in denen die Menschen am häufigsten von Burnout betroffen sind. Da wären andere Lösungen sinnvoller, um die Arbeitszeit für alle angenehmer zu machen. Aber das ist ein ganz neues Thema und definitiv zu viel, um das jetzt an dieser Stelle zu diskutieren. Denn immerhin ist heute Bare Minimum Monday und deshalb ist für mich jetzt Feierabend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie sehen eigentlich Fische aus, die mehr als 8000 Meter tief im Wasser leben? Davon gibt es jetzt neue Bilder. Und zwar vom tiefsten jemals gefilmten Fisch in einem Tiefseegraben in der Nähe von Japan. Und man muss sagen, dieses Teil sieht interessant aus. So weißlich-rosa schimmernd, so ein bisschen wabbelig und kleine schwarze Punkte als Augen. Und was Fische ganz tief unten im Meer können müssen und warum die manchmal echt strange aussehen, darüber habe ich mit Torben Riel gesprochen. Er ist Meeresbiologe und kennt sich aus mit Tieren in der Tiefsee. Und ich wollte von Torben wissen, was das eigentlich für ein Fisch ist, der da unten in der Tiefsee zum ersten Mal gefilmt worden ist.
Das ist ein Scheibenbauch. Das sind ja Fische, die in der Tiefsee tatsächlich, also gerade in den ganz großen Tiefen, relativ typisch sind. Es kommen da nicht mehr so viele verschiedene Fischsorten vor, sozusagen Gruppen von Fischen. Und die waren schon länger bekannt als sozusagen die Rekordhalter für das Vorkommen größter Tiefe.
Das sind ja über 8000 Meter, also es ist wirklich sehr, sehr tief. Ist das jetzt, wenn man sich diesen Fisch anguckt, ne? Der ist ja schon eher ein bisschen blass, also da unten gibt es auch nicht so viel Licht. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Zusammenhang steht, aber ist das so ein typischer Tiefseefisch?
Ja, tatsächlich. Also die meisten Menschen denken bei Tiefsee zunächst erstmal an Anglerfische, an irgendwie schwarze Fische mit riesengroßen Augen und leuchtenden Organen und langen Fangzähnen. Das ist tatsächlich nicht so typisch. Das findet man eher so in den oberen Schichten der Tiefsee, den oberen Stockwerken. In der richtigen Tiefsee, also unterhalb von 500, 600 Metern sozusagen, da sind die meisten Fische eher so wie dieser Scheibenbauch. Also sie sehen gar nicht so viel anders aus als Fische, die wir im Flachwasser finden, haben ganz normales Maul. Meistens normal große Augen, sage ich mal, von den Proportionen her. Tatsächlich, das mit den Pigmenten oder bei diesen Scheibenbäuchen ist es auch so, dass sie zum Beispiel keine Schuppen haben. Das sind schon vielleicht Anpassungen an das Leben in der Dunkelheit und in großer Tiefe. Aber alles in allem sind sie jetzt gar nicht so besonders von ihrem Aufbau her.
Aber ich finde trotzdem, dass sie schon so ein bisschen seltsam aussehen, oder? Es sind ja jetzt keine schönen, bunten Fischis.
Ja, okay, aber die meisten Fische sehen ja nicht so bunt aus, wie die, die man gerne im Aquarium hält.
Okay. Und wenn du sagst, dass der schon auch angepasst ist, was muss man denn in 8000 Metern Tiefe können, um als Fisch zu überleben?
Also man muss sehr sparsam sein, mit den verfügbaren Ressourcen umgehen können, denn in der Tiefsee ist fast nichts. Also man muss wirklich sagen, gerade in diesen Tiefseegräben, da kommt oft weniger als 1% der Nährstoffe an, die man in der lichtdurchfluteten Zone der Meere hätte, ganz oben. Ja. Weil die da unten, die hängen ja auch alle letztlich von der Sonnenenergie ab. Und was oben vom Plankton produziert wird oder von den Flüssen ins Meer reingewaschen wird, das sinkt langsam in die Tiefe und wird aber auf dem Weg ja schon recycelt und recycelt und recycelt. Und was unten ankommt, das ist sehr arm, würde ich mal sagen. Also wenig Energie, wenig Wert sozusagen als Nahrung. Und dementsprechend müssen diese Organismen, die dort unten leben, eben sehr genügsam sein. Deswegen haben die zum Beispiel keine Schuppen wahrscheinlich. Also so kann man sich es zumindest erklären, weil Schuppen sind sehr energieaufwendig in der Produktion. Sie bewegen sich sehr langsam, müssen nur unregelmäßig fressen. Wir haben immer gleichbleibend kalte Temperaturen dort unten, da muss man mit klarkommen.
Dann ist der bestimmt auch ganz weich, ne? Der sieht ganz weich aus, auch
wenn ja, der keine Schuppen hat. Ja, ich denke mal schon. Also die Muskeln werden nicht, also ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Fisch jetzt, was weiß ich, hier im Süßwasser, ein Hecht oder so, der zum Beispiel ein Lauerjäger ist und plötzlich so nach vorne schnellt, um seine Beute zu schnappen. Oder ein Dauerschwimmer wie ein Thunfisch, der so ganz durchblutetes Muskelgewebe hat. Das ist dann sicherlich nicht der Fall. Die sind eher ein bisschen wabbelig, kann man schon sagen. Ja.
Und wie schafft man das überhaupt, in 8000 Metern Tiefe so gute Aufnahmen von so einem Fisch zu machen? Das ist doch schon auch aufwendig, oder?
Ja, aber naja, eigentlich ist es recht einfach. Man muss einfach nur Elektrotechnik so vor Salzwasser schützen, dass es auch unter hohem Druck vom Eindringen von Wasser geschützt ist. Weil im Prinzip machen die nichts anderes als einen Metallrahmen, die nennen das Lander, darunter zu schicken, ja, ein Konstrukt aus Metall, wo verschiedene Geräte dran befestigt sind, vor allem eine Kamera, Licht und etwas, was die Fische anlockt. Ja, ich habe ja schon gesagt, da unten sind wenig Nährstoffe vorhanden. Ein schöner, stinkender, alter Thunfisch oder eine Makrele, irgendwas Öliges, Fischiges, lockt solche, ja, auch Aasfresser, die sind also Jäger-Aasfresser, die sind, glaube ich, ziemlich, nehmen alles, was sie kriegen können, die lassen sich davon anlocken und dann muss man nur noch Geduld mitbringen. Also diese Geräte werden einfach vom Schiff über Bord geworfen, die sinken dann zu Boden und bleiben dort für vielleicht ein paar Tage am Meeresboden stehen und haben eine Batterie dabei, sodass die Kamera und die Lichter betrieben werden können. Und dann wartet man einfach drauf, dass der Duft des Fisches sozusagen sich verbreitet und dann kommen die da ins Bild geschwommen.
Warum Fische in der Tiefsee eigentlich gar nicht so anders sind als andere Fische, aber dann trotzdem auch ein bisschen merkwürdig aussehen. Darüber habe ich gesprochen mit Torben Riehl. Er ist Meeresbiologe und hat uns das Ganze eingeschätzt. Ich danke dir sehr, Torben.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.